Ich denke, dass wir alle spüren, dass wir in eine ganz neue Zeit hineingegangen sind. Und ganz besonders durch diese ganze Corona-Zeit und jetzt nach dieser Zeit. Und für mich scheint es, als ob Gott seine zurückhaltende Hand weggenommen hat. Und dass irgendwie die Dunkelheit ganz schnell über die Erde kommt und ganz besonders alle göttlichen Werte irgendwie wegnehmen will. Ob es in der Familie ist, ob es in die Schulen ist, ob es in der Politik ist oder auch in den Kirchen. Wir sehen einen Abfall, wie wir es vielleicht noch nie gesehen haben. Und Gott will, dass sein Volk, solche, die wirklich zu ihm gehören, ganz wach sind und wach bleiben. Und dass wir auch unsere Ohren und unsere Herzen aufmachen, dass wir seine Stimme ganz klar hören. Das ist ganz notwendig in dieser Zeit, dass wir ihm nachfolgen, wohin er uns führt und dass wir nicht auf einen falschen Weg gehen. Es ist eine Zeit, wo der Feind einfach alle Fundamente wegnehmen will, aber wir haben einen Fels, an den wir stehen, und das ist Yeshua HaMashiach, Jesus Christus. Aber die Welt ohne Gott hat keine Werte mehr und alles ist möglich, weil wenn Gott nicht mehr die Mitte ist und wenn sein Wort keine Bedeutung mehr hat, dann gibt es keine Grenzen, zu was der Mensch fähig ist zu tun. Und ich denke, dass wir das erleben und wenn wir die Nachrichten hören und so jeden Tag gibt es etwas so Schlimmes, das uns immer neu überrascht, auf jeden Fall ist das so in mein Leben und in unser Leben in Israel. Aber Gott hat auch einen Plan und er ist das Alpha und er ist das Omega und er ist schon der Sieger, das wissen wir. Jesus hat schon gesiegt, Jesus hat schon überwunden, Jesus nach seinem Tod ist wirklich wahrhaftig auferstanden, nicht mehr zu sterben und sitzt zur Rechten Gottes im Himmel. Und das soll uns nicht nur trösten, sondern dass wir eine innere Gewissheit haben, dass das Dunkle nicht uns besiegen kann. Aber wir müssen auch den Herrn wirklich ganz und gar nachfolgen und bereit sein, einfach ihm nachzufolgen bis zum Tod, wenn es dazu kommt. Aber wir wollen auch verstehen in dieser Zeit, was hat der Herr vor? Was ist sein Plan? Was hat er vor für seine Gemeinde aus den Nationen? Aber was hat er auch vor für uns in Israel? Und was hat er vor für uns beide zusammen? Und mit diesem Thema beschäftigen wir uns an diesem Abend. Und ich möchte aus verschiedenen Stellen in der Schrift lesen. Und die erste Stelle kommt aus Lukas Evangelium aus dem ersten Kapitel. Und ich lese von Vers 26, etwas, das uns sehr bekannt ist, aber ich denke, ganz wichtig für uns wieder zu hören in dieser Zeit. Im sechsten Monat aber würde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt von Galiläa mit Namen Nazareth gesandt, zu einer Jungfrau, die einen Mann namens Josef aus dem Haus Davids verlobt war, und der Name der Jungfrau war Miriam oder Maria. Und er kam zu ihr hinein und sprach: Sei begrüßt, Begnadigte, der Herr ist mit dir. Sie aber wurde bestürzt über das Wort und überlegte, was für ein Gruß dies sei. Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Miriam, Denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm seinen Namen Jeschua nennen. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und der Herr Gott wird ihm den Thron seines Vaters Davids geben. Und er wird über das Haus Jakobs herrschen in Ewigkeit. Und sein Königtum wird kein Ende sein. Und dann möchte ich ein Wort aus Jesaja lesen. Jesaja Kapitel 16 und Vers 5. Dann wird ein Thron aufgerichtet werden, und auf ihm im Zelt Davids wird einer in Beständigkeit sitzen, der da richtet und nach Recht trachtet und der Gerechtigkeit erfahren ist. Und noch ein Wort aus der Offenbarung, ganz am Ende. Der letzte Kapitel und Vers 16. Ich, Jesus, Jeschua, habe meinen Engel gesandt, euch diese Dinge für die Gemeinden zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der glänzende Morgenstern. Und der Geist und die Braut sagen, komm. Und wer es hört, spreche, komm. Und wenn dürstet, der komme. Wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Wir wollen ein wenig die Kirchengeschichte beschauen. Und das kann ich nur heute Abend im Kurzen besichtigen. Aber es gibt wichtige Elemente in der Geschichte der Kirche, die wir als Gläubigen müssen verstehen, um zu verstehen, was Wiederherstellung bedeutet. Wenn wir nicht wissen, was kaputt gegangen ist oder wie es am Anfang war und dann kaputt gegangen ist, können wir auch nicht begreifen, was bedeutet Wiederherstellung. Weil Wiederherstellung hat zu tun mit das zu wiederherstellen, das irgendwie schiefgelaufen ist oder kaputt gegangen ist. Und wenn wir schauen, ganz am Anfang in der Apostelgeschichte, so sehen wir, dass die, was wir nennen, die Ekklesia oder die Kirche oder die Gemeinde, geboren war in Jerusalem. Und das ist geschehen, als der Heilige Geist ausgegossen war auf den Pfingsttag, auf Shavuot, und die Gemeinde zur Welt gekommen ist. Das sind Dinge, die wir alle schon wissen, aber wir müssen uns unser Fokus auf das halten. Und auch zu begreifen, auch wenn die Mehrheit in Israel Jeschua als Messias nicht angenommen haben, gab es doch ein heiliger Überrest, der an ihm geglaubt haben und die treu waren, und sie waren alle Juden. Und die Urgemeinde, die geboren war am Pfingsttag, war eine jüdische Gemeinde. Und wir müssen auch verstehen, dass sie noch nicht begriffen haben, dass das Evangelium auch universal ist. Das wird sagen, dass das Evangelium für die ganze Menschheit da ist, weil es hat zu tun mit unserer Sünde. Es hat zu tun mit dem Weg, dass Gott uns herausnimmt von der Sünde. Es hat zu tun mit das Reich Gottes, das für die ganze Menschheit kommen wird. So, das sind Dinge, die sehr, sehr wichtig sind. Und wir müssen auch verstehen, weil der Glaube an den einen Gott Israels immer innerhalb des Volk Israel war, haben die ersten Gläubigen noch nicht verstanden, dass das Evangelium bis ans Ende der Erde gehen wird. Das haben sie noch nicht verstanden, auch wenn Jesus schon manche Menschen geheilt hat, die nicht Juden waren. Aber trotzdem haben sie das noch nicht begriffen. Und wir müssen verstehen, warum sie es nicht begriffen haben. Einfach weil Israel das einzige Volk war zu dieser Zeit, das den wahren, lebendigen Gott gekannt hat und mit dem Gott Bündnisse gemacht hat. Und deshalb könnten sie nicht begreifen, auf einmal geht das Evangelium viel weiter als Israel an alle Völker. So war es ganz am Anfang. Bis dass wir sehen, dass Petrus etwas später eine Offenbarung von Gott bekommt, als er in Jaffa war, auf dem Dach eines Hauses, und er sieht einen Tuch, das herunterkommt vom Himmel mit allerlei kriechenden Tiere, die für ein jüdischer Mensch verboten war zu essen, weil sie unrein waren. Und die Stimme sagt zu ihm, du sollst schlachten und essen. Und er sagt, aber ich habe niemals etwas Unreines gegessen. Und die Stimme Gottes sagt zu ihm, aber was Gott geheiligt hat, sollst du nicht unrein nennen. Und das war ein ganz wichtiges Wort, weil es war das Zeichen, dass Gott jetzt die Nationen geheiligt hat durch das Blut Jeshua. Und sie haben auch jetzt die Möglichkeit, hineinzukommen im Hause Gottes, was früher unmöglich war. So war es ganz am Anfang. So haben wir auch Saulus, der die Gemeinde verfolgt hat, der Jesus Jeshua begegnet auf dem Weg nach Damaskus, und er ist ganz überrascht, weil Jesus sagt zu ihm, warum verfolgst du mich? Und er sagt, wer bist du? Und er sagt, ich bin Jeshua, ich bin Jesus von Nazareth, und du verfolgst mich. Und Gott meinte damit, dass wenn er die Gläubigen verfolgt, verfolgt er den Herrn selbst. Und er wird zu Apostel für die Nationen. Das war auch etwas ganz Gewaltiges. Wir lesen es und vielleicht denken wir noch nicht genug nach, aber er war ein ganz strenger, orthodoxer Jude. Er hat die Gemeinde verfolgt. Er dachte, es ist eine neue Sekte, sie ist gefährlich. Ich muss zu ihnen gehen und sie verhaften, weil das kann nicht weitergehen. Und er war auf dem Weg nach Damaskus, genau das zu tun. Und dann begegnet ihm der Herr und etwas ganz Gewaltiges geschieht in sein Leben. Er wird zu ein anderer Mensch und er wird zu Apostel für die Nationen. Und so gab es die Frage in Jerusalem, in der Muttergemeinde. Jerusalem war die Muttergemeinde. Stimmt das überhaupt? Können wir unter die Nichtjuden diese unsere Heilsbotschaft bringen? Ist das möglich? Und das war für sie wirklich eine sehr große Frage. Und dann finden sie die Stelle in der Schrift von Propheten Amos, wo es steht, dass Gott die gefallene Hütte Davids wieder aufrichten wird und solche aus den Nationen werden hineinkommen. So wollen wir verstehen, was ist diese Hütte Davids oder der Zelt Davids. Der Zelt Davids oder die Hütte Davids ist ein Weg, das die Schrift uns erzählt über das Königreich Davids. Und wir wissen, dass in der Zeit, wo die Römer erobert haben, das Land Israel, dass in dieser Zeit Herodes König war und wirklich die Hütte Davids, das Reich Davids lag auf dem Boden. Aber durch das, dass die Gemeinde zur Welt gekommen ist und die Gemeinde wusste, dass Jeshua, dass Jesus der Sohn Davids ist oder die Wurzel Davids ist, gab es sozusagen eine Auferstehung von dieser gefallenen Hütte Davids. Und die ersten, die drinnen standen, das waren die Juden aus der Urgemeinde, und die waren innerhalb dieser Hütte. Und jetzt haben die Apostel verstanden, nach dem Wort, von dem Wort Gottes, dass die Nichtjuden hineinkommen in diesen Zelt von Davids zusammen mit den Juden und bilden eine Ganzheit. Und auf diese Weise ist die Tür aufgegangen für die Nationen. Und das ist etwas, das ganz verloren gegangen ist in der Geschichte der Kirche, weil die Nationen sind dazugekommen, und das musste Paulus die Gemeinde in Rom erklären, weil sie hatten das nicht verstanden. Und deshalb gibt Paulus uns diesen Bild von einem kultivierten Ölbaum. Das symbolisiert das gläubige Israel, das messianische Israel. Und er sagt zu der Gemeinde in Rom, manche Äste waren abgebrochen von diesem Ölbaum und ihr aus den Nationen seid eingepfropft in diesen edlen Ölbaum. Und Gott vermag in seiner Zeit auch die abgebrochenen Zweige zu nehmen und sie wieder einsetzen in ihren eigenen Baum. Das ist ganz wichtig zu verstehen, weil er sagt uns etwas hier, das die Christenheit und auch die Juden nicht verstanden haben und bis zu diesem Tag nicht verstehen. Wenn ich als Jude an Yeshua HaMashiach glaube, bin ich ein abgebrochener Zweig, der wieder eingepfropft ist in meinen Baum, den Baum, von wo ich komme. Aber zusammen bilden wir eine Ganzheit. Und so haben die Apostel die Gemeinde verstanden. Und deshalb sagt Paulus immer, erst an den Juden und dann an den Griechen. Was meint er damit? Warum erst an den Juden und dann an den Griechen? Wenn er irgendwo hingegangen ist in eine Stadt und es eine Synagoge gegeben hat, ging er zuerst in die Synagoge und hat in die Synagoge die Heilsbotschaft von Yeshua HaMashiach ihnen gebracht. Wenn manche es akzeptiert haben, war er sehr froh, aber zumeist hat man es nicht akzeptiert. Und dann ging er zu den Heiden, zu den Griechen, zu den Römern und hat die Heilsbotschaft von Yeshua verkündet, weil er hat verstanden, Israel bleibt der erstgeborene Sohn als Nation von Gott und deshalb gibt es eine göttliche Ordnung und ich muss immer zuerst, auch wenn ich habe den Auftrag bekommen, Apostel zu sein für die Nationen, muss ich sowieso zuerst immer zu den Juden gehen, um ihnen die Möglichkeit zu geben, Yeshua als ihren Herrn und Messias und Gott und König aufzunehmen, der Sohn Davids. Und es ist interessant, in der Synagoge bis heute, nachdem man aus den Propheten liest, gibt es ein Gebet, das man sagt. Und in diesem Gebet gibt es die Worte, auf seinen Thron soll kein Fremder sitzen. Nach dem jüdischen Denken bedeutet es, dass Jesus auf dem Thron sitzt und er ist ein Fremder. Aber in Wirklichkeit stimmt das überhaupt nicht. Er ist der Richtige, der auf dem Thron Davids sitzt. Und das war etwas, das die Apostel verstanden haben. Und sie haben Jerusalem als die Muttergemeinde verstanden. Und das können wir auch wieder von Paulus sehen. Wenn er irgendwie Geld gesammelt hat, war es für die Heiligen in Jerusalem. Weil auch wenn er den Ruf bekommen hat für alle Nationen, hat er verstanden, dass Jerusalem die Muttergemeinde ist. Im Laufe der Zeit ist das ganz verloren gegangen mit der Zerstörung von dem Tempel im Jahre 70 und dann etwas später, Jahre 130 circa, als Hadrianus einfach die ganze Stadt vernichtet hat. Und die Juden mussten in der Zerstreuung gehen und ich denke, über 1 Million sind umgekommen im Lande Israel, haben die, was man nennt, die Kirchenväter einen neuen Gedanken bekommen, nämlich, das ist ein Zeichen, dass Gott das Volk Israel völlig verachtet hat und er holt sich eine neue Frau. Das wird sagen, der Bund mit Israel ist jetzt völlig gebrochen und Gott sucht sich ein neues Volk und das sind die Christen aus der Nationen. Und so hat sich entwickelt, was wir nennen, die Ersatztheologie. Die Ersatztheologie hat gesagt, es ist aus mit Israel, es ist aus mit den Juden. Wir hoffen, dass manche sich bekehren, aber als Volk ist es aus mit ihnen. Sie haben keine heilsgeschichtliche Zukunft mehr. Wir sind jetzt das neue Volk Gottes. Und so, weil die
Kirche damals und besonders in der Zeit von Konstantin sich völlig abgeschnitten hat von ihrer Wurzel, hat sie irgendwie eine andere Identität bekommen. Sie hatte nicht mehr die, was wir nennen können, die hebräische Identität. Das haben sie verloren, indem sie sich abgeschnitten haben von dem Ölbaum und haben irgendwie in ihrem Denken ein neuer Baum gepflanzt. Aber sie hatten nicht mehr Anteil an diesem Ölbaum. Und ich denke, dass das Denken Gottes war, wie es in einer Ehe ist. Wenn eine Frau einen Mann heiratet, bekommt sie den Namen, den Familiennamen von ihrem Mann. Und das hätte so sein sollen mit der Gemeinde aus der Nationen, dass ihre Identität war ganz verbunden oder eins mit der Identität das messianische Israel, weil sie hatten jetzt Anteil und sie sind gleich mit den Juden in das messianische Israel. Und das hat wieder Paulus uns in seinen Brief zu den Epheserbrief geschrieben. Er hat gesagt, ihr habt jetzt das Bürgerrecht Israel bekommen. Ihr wart weit weg und jetzt seid ihr nahe gekommen und sind sozusagen Mitbürger Israels geworden. Und auf diese Weise haben die Apostel die Ganzheit der Kirche bewahrt. Es gab verschiedene Orte, wo es Gemeinden gegeben hat, von denen lesen wir in die Briefe von Paulus in Korinth, in Galatien, in Ephesus und andere Gemeinden. Aber es gab ein Haus Gottes. Und wir müssen verstehen, dass dieses Denken kommt von Israel, weil in Israel gab es 12 Stämme, aber ein Haus Gottes. Wenn wir schauen, zum Beispiel in die Zeit, wo Israel in der Wüste war, könnten wir einen Helikopter nehmen über das Lager in der Wüste, hätten wir gesehen in der Mitte die Stiftshütte und zu Norden 3 Stämme und zu Süden 3 Stämme und zu Westen 3 Stämme und zu Osten 3 Stämme. Das wird sagen, wir hätten einen Kreuz gesehen und die Mitte die Stiftshütte. Das wird sagen, ein Volk Gottes, weil es einen Gott gibt, 12 Stämme, jeder Stamm ist anders als der andere Stamm, aber ein Haus Gottes und ein Volk Gottes. Das war der Urgedanke Gottes für Israel und das Muster auch für seine Gemeinde. Das haben die Apostel verstanden, weil sie waren Israeliten, sie waren Juden und sie haben, das war einfach, ja, was kann man sagen, ganz natürlich für sie zu verstehen. So muss die Gemeinde auch aufgebaut werden. Wir erinnern uns, dass als Mose den Befehl bekommen hat, die Stiftshütte zu bauen, war er oben auf den Berg und Gott zeigt ihm schon ein Bild von die Stiftshütte und sagt zu ihm, so genau wie was du siehst auf dem Berg, so sollst du die Stiftshütte bauen, nach diesem Plan. Es hat einen Plan gegeben. Es muss eine Struktur geben, weil das sehen wir auch in die Natur. Und das war der Weg, dass die Apostel verstanden haben. Aber wie gesagt, durch die Ersatztheologie kommen wir zur ersten Spaltung in der Kirchengeschichte. Und wir denken, meistens denken Christen, ja, die erste Spaltung ist gekommen zwischen die katholische Kirche und die Protestanten. Aber das stimmt überhaupt nicht. Das war die dritte Spaltung. Die zweite Spaltung war die Spaltung zwischen die lateinische Kirche und die byzantinische Kirche. Und die erste Spaltung war die Spaltung zwischen, was man damals genannt hat, die Beschnittenen, das waren die Juden, und die Nichtbeschnittenen aus den Nationen. Das war die erste Spaltung in der Kirchengeschichte. Und durch diese Spaltung sind alle anderen Spaltungen gekommen, bis wir so weit sind, heutzutage, dass es circa 30.000 Konfessionen gibt im Christentum. Ich meine, wir sollten darüber weinen. weil jede Konfession ist irgendwie wie ein anderes Königreich. Das ist die Situation, in der wir uns befinden. Und es gibt viele Versuche, wir haben viele Versuche gemacht zur Einheit. Wie finden wir zurück zur Einheit, zu dieser eine, das eine Haus Gottes, das aufgebaut ist von Juden und von Nichtjuden. Zusammen bauen wir ein Gotteshaus, wo der Messias auf dem Thron Davids sitzt. Weil der Thron Davids ist nicht in den Himmel. Der Thron Davids ist in Jerusalem. Das müssen wir verstehen. Und bis jetzt haben wir den Weg noch nicht gefunden. Aber gibt es irgendwie einen Schlüssel, diesen Schlüssel Davids, sodass wir besser verstehen können, in welche Richtung es gehen muss? Gibt es einen Schlüssel und gibt Gott uns einen Schlüssel? Und eines kann man sagen über die Jerusalemer Gemeinde, dass sie Muttergemeinde ist aller Gemeinden. Es ist einfach eine Tatsache. Es ist nicht eine Idee, es ist eine Tatsache. Das wird sagen, die Gemeinde war dort geboren und alles, was es heute gibt, auch wenn es 30.000 verschiedene Konfessionen gibt, alle haben ein Geburtsort und das ist in Jerusalem. Das wird sagen, Jerusalem ist eigentlich der Treffpunkt, der Olivenbaum, wo alles zusammenkommt. Und wie gesagt, das war die Idee, die göttliche, es ist mehr wie eine Idee, die göttliche Wirklichkeit, das stattgefunden ist, als Salomon den Haus Gottes gebaut hat in Jerusalem. Und als er die Bundeslade, die Bundeslade war etwas ganz Wichtiges und das müssen wir verstehen. Die Bundeslade war einerseits Zeuge, dass Gott einen Bund mit Israel gemacht hat, weil die 10 Gebote, die Tafel waren mit den Finger Gottes geschrieben. So das war einfach ein Beweis, dass Gott einen Bund mit Israel gemacht hat, den Sinaitischen Bund. Aber die Bundeslade war auch Symbol im Alten Testament für den Thron Gottes. Und deshalb war es David so sehr wichtig, die Bundeslade hinaufzubringen zur Stadt Jerusalem. Weil bis sie nicht gekommen ist nach Jerusalem, war Jerusalem noch nicht in Wirklichkeit die Hauptstadt Israels. Aber in dem Augenblick, wo David sie hinaufgebracht hat nach Jerusalem, bedeutete es auch, dass der Thron Gottes sich jetzt befindet in Jerusalem. Und so ist sie zur Hauptstadt geworden. Und etwas Ähnliches geschieht, wenn Salomon, wenn die Priester die Bundeslade tragen, hinein ins Allerheiligste. So kommt die Gegenwart Gottes herunter vom Himmel und es war so gewaltig, dass die Priester mussten rausgehen. Sie konnten nicht stehen in dieser Heiligkeit, in die Gegenwart Gottes. Aber es bedeutete Immanuel, Gott unter uns. Er wohnt unter uns. Und wir müssen verstehen, das war immer das Herz Gottes vom Anfang an, als er diese Erde geschaffen hat. Es war immer seinen Wille, unter uns zu wohnen, seinen Königreich zu offenbaren und dass sein himmlisches Königreich auf Erden zu einer Wirklichkeit wird. Das war immer der Plan Gottes. Und zur Zeit Salomon, vor einer kurzen Zeit, war das wirklich so. Die Zeit von Salomon und der Tempel, den er gebaut hat, das war eine Zeit, wo das Königreich Gottes offenbar geworden ist auf dieser Erde. Und deshalb können wir auch viel besser das Neue Testament verstehen, weil Jesus ist geboren als König. Er ist geboren als König der Juden, weil es geht um das Königreich. Und er ist hineingekommen nach Jerusalem, was wir nennen Palmensonntag heute, auf einen Eselein. Als der davidische König ist er hineingekommen in Jerusalem, um die Schrift in Sacharja Kapitel 9 zu erfüllen. Und er ist als König der Juden geboren und auch gekreuzigt, auch wenn Pilatus das überhaupt nicht verstanden hat, aber trotzdem über dem Kreuz stand Jesus von Nazareth, König der Juden. Es ist so, weil der König der Juden, die Juden hatten viele Könige, aber der König der Juden, der ist Gott selbst. Und Jesus ist als Mensch, aber auch als Sohn Gottes und als Gott gekommen, der in Fleisch zu Israel gekommen ist. Es ist etwas ganz, ganz Gewaltiges und etwas, das wir ganz müssen schätzen, weil er kommt zu uns alle. Er kommt zu uns alle als Gott, der Mensch geworden ist, um unseren Willen, so dass er sich völlig mit uns identifizieren kann und hat sich ganz und gar mit die Menschheit identifiziert, aber ohne Sünde. Hat alles durcherlebt, was wir erleben, alle Anfechtungen, aber er ist nicht in die Sünde gefallen. Aber er war, ein Titel von dem Messias ist Menschensohn. Er ist ein Mensch, aber er ist auch Gott zur selben Zeit. Das ist das All. Und ich denke, heute, wenn wir ein wenig mehr verstehen über das Universum, ist es noch viel größer. Der Gott, der durch seinen Wort das Ganze geschaffen hat, ist ein kleiner Mensch um unseren Willen geworden. Er ist der Sohn Davids und er ist auch die Wurzel Davids. Und sein Königreich hat zu tun mit das Königreich von David. Und deshalb ist dieser Schlüssel so wichtig, dass Gott es uns gibt, weil ein Schlüssel öffnet eine Tür und diese Tür muss wieder aufgehen. Und so, wenn wir diese Dinge verstehen, so können wir besser verstehen, um was es geht, dass Gott wiederherstellen will und wie er das tut. Und wir leben in einer Zeit, besonders seit 1967, wo es eine Vereinigung gegeben hat, kann man sagen, eine Wiedervereinigung von der Stadt Jerusalem. Und dass die Herrschaft in dieser Stadt unter die israelische Regierung steht. Das ist etwas nicht nur politisch, sondern ganz prophetisch. Und zur selben Zeit, 1967, ist, was wir nennen, die messianische Bewegung zur Welt gekommen. Und wir wollen verstehen, was ist eigentlich die messianische Bewegung? Es hat doch immer manche Juden gegeben, die verstanden haben, dass Jesus der Messias ist und sind zu Christen geworden. Was ist der Unterschied zwischen, was wir nennen, Juden-Christen und messianische Juden? Wir haben denselben Glauben, aber der Unterschied ist, dass die messianische Juden verstehen, dass Jesus zum Volk Israel gehört und dass wir müssen nicht Mitglied werden in entweder die katholische Kirche oder die lutheranische Kirche oder die anglikanische Kirche oder die Baptistenkirche. Wir müssen im Lande das Haus Gottes wieder aufbauen und im Lande unter unserem Volk bezeugen, dass unser Messias ist Jeshua von Nazareth, auch wenn das nicht bis zu diesem Tag noch nicht verstanden ist. Aber es ist die Wahrheit, ob man es versteht oder ob man es nicht versteht. Und wir müssen in Demut und in Liebe zu unserem Volk kommen, weil unser Volk hat sehr, sehr viel gelitten, leider unter dem Namen von Jesus von Nazareth. Aber es ist menschlich gesehen etwas Unmögliches. Sicher hat die messianische Gemeinde sehr, seit das ich lebe in Israel seit 1971. Und das sind jetzt 53 Jahre, dass ich in Israel zusammen mit meinen Brüdern diene im Lande Israel. Als ich angekommen bin 1971, konnte man fast in einer Hand oder zwei Hände zählen die Nummer von Juden, die an Jeshua geglaubt haben. Es gab eine kleine messianische Gemeinde in Jerusalem. Wenn man heute nach Israel geht, kann man messianische Gemeinden finden im Norden, ganz im Süden in Eilat, Osten und Westen. Es gibt viele messianische Gemeinden, aber wir haben noch nicht etwas Nationales erlebt. Es ist, als wie wir den Ruf von Gott haben, den Weg vorzubereiten für das, was noch kommen wird. Die Steine aus dem Weg räumen, sodass, wenn der Herr seinen Geist ausgießt auf den Volk Israel, dass der Weg schon offen ist und sie können zu ihm kommen. Das ist unser Auftrag. Wir sind Wegbereiter, so wie Johannes der Täufer. Wir müssen ihn bezeugen unter unserem Volk, als unser König, als unser Messias, als derjenige, der auf den Thron Davids sitzt, und dass Gott will wieder das gefallene Haus Davids wieder aufbauen und neu machen. Für Israel, aber auch für die Gemeinde aus den Nationen, aber in die göttliche Ordnung, das verloren gegangen ist durch die Ersatztheologie. Weil in dem Augenblick, wo wir verstehen, was die göttliche Ordnung ist, gibt es die Möglichkeit, alle zusammenzubringen zu diesem Treffpunkt in Jerusalem. Und wir sind auf dem Weg, das zu tun. Und es geht um das, was der Messias uns gesagt hat. Er hat gesagt, ihr werdet mich nicht sehen, bis dass ihr sagt, gesegnet sei der, der im Namen des Herrn kommt. Und das wird sagen, dass Jesus noch immer, auch wenn es schon messianische Gemeinde gibt, national steht er noch im Exil. Und wir müssen den Weg aufmachen, dass er zurückkommt zu seinem Volk und dass es eine Versöhnung gibt zwischen unser Volk und zwischen unserem König und unserem Messias und unserem Bräutigam. Und wenn die Kirchen oder die Gemeinden das noch nicht begreifen oder wollen es nicht begreifen, so können wir auch nicht erwarten, dass es wird eine große Ausgießung vom Heiligen Geist geben. Und ich denke, ein wichtiges Bild, das wir in der Bibel haben, ist die Geschichte von Elia. Weil zu dieser Zeit war Israel geteilt. Es gab den nördlichen Reich und es gab den südlichen Reich. Und im nördlichen Reich gab es einen großen Abfall. Sie haben den Baal angebetet. Sie haben Gott verlassen. Im südlichen Reich gab es noch immer der Tempel und das Priestertum und man wusste, wer der wahre Gott ist. Und Elia sagt zu Ahab, dieser sehr dunkle König, wir müssen eine Versammlung haben oben auf den Karmelberg. Und die Priester von Baal sollen ihren Altar aufbauen und ich werde den Gott Israels Altar aufbauen. Und wo das Feuer fällt, er ist der wahre Gott. Und so hat Ahab das getan und waren mehrere hunderte von diesen Baal-Priester, die hinaufgekommen sind auf den Karmelberg und haben ihren Altar vorbereitet und kein Feuer ist gekommen. Sie haben rumgetanzt und nichts ist geschehen. Sie haben sich mit Messer beschnitten und geblutet. Es hat auch nicht geholfen, bis dass man gesehen hat, nichts geschieht auf diesen Altar. Und dann sagt Elia zum Volk, kommt her. Und was tut er prophetisch? Er baut einen Altar aus 12 Steine. Das wird sagen, auch wenn das Volk geteilt war, baut er einen Altar, das eine Darstellung ist von die Ganzheit des Volkes Gottes. Und dann gießt man viel Wasser auf den Altar, so dass man sicher ist, er hat es nicht irgendwie angezündet, das Opfer angezündet. Es wäre unmöglich. Und auch um den Altar, ringsrum, hat man Wasser vergossen. Es war ganz nass. Und er ruft zu Gott und sagt, höre mich, Herr. Aneni Adonai, Aneni. Antworte mich, mein Gott, antworte. Und das Feuer ist vom Himmel gefallen und hat alles war verbrannt. Auch die Steine waren weg, weil es war ein Feuer vom Himmel. Und das Volk fiel auf ihre Knien, die abgefallen waren und hat bekannt, der Herr, er ist Gott. Der Herr, er ist Gott. Und so etwas werden wir erleben in unserer Zeit. Weil es gibt schon diesen abgefallenen Altar. Das sind die Kirchen, die die Tür aufgemacht haben für Segnung für den gleichen Geschlecht oder Ehe für den gleichen. In diese Kirchen ist der Herr schon nicht mehr da. Er ist irgendwo anders hingegangen. Weil Gott ist ein heiliger Gott Und man kann nicht mit diesem Gott spielen und denken, wir sehen es so heute, früher hat man es nicht gesehen und der Heilige Geist bezeugt es heute auf andere Weise wie früher. Das ist eine Lüge. Gott ist derselbe Gott. Er verändert sich nicht. Er ist heilig, so wie Jesaja ihn gesehen hat und hat gehört, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Und Jesaja konnte, er hat gemerkt, seine Lippen, und er war ein Prophet von Gott, er hat gemerkt, seine Lippen sind unrein und Gott hat ihn bereinigt. Seine Lippen bereinigt. Das ist dieser Gott, zu dem wir gehören. Das ist der Erlöser, der uns erlöst hat. Er ist der heilige und einzige Gott. Und Yeshua HaMashiach ist der einzige Erlöser. Es gibt kein anderer. Und er hat sich nicht verändert. So wie die Schrift uns sagt, Yeshua HaMashiach derselbe heute, morgen und in aller Ewigkeit. Gestern, morgen und in aller Ewigkeit. Er ist derselbe. Er verändert sich nicht. Was wir heute erleben, ist einfach Lüge. Es ist nicht die Wahrheit. Und die Braut Jesus, so wie es steht in der Offenbarung, sie ist gekleidet in reinen Leinwand, ohne Flecken. Er hat sie bereinigt, weil nur er kann uns bereinigen von alle unsere Sünden. Und so wie er gekrönt war in Jerusalem mit einer Dornenkrone, wenn er zurückkommt und sitzt auf dem Thron Davids, wird er eine Ehrenkrone bekommen von die aus Israel und die aus den Nationen, die dazugekommen sind. Die bilden diese Ganzheit. Sie werden ihm die Krone geben. Und das ist das Allerletzte, was geschehen wird, wenn das Reich Gottes kommen wird auf Erden. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass durch die Kirchengeschichte verloren gegangen ist, weil man konnte nicht mehr die Propheten lesen und sagen, dass das, was in den Propheten steht, über das kommende Reich Gottes auf dieser Erde buchstäblich zu verstehen ist. Man hat schon nicht mehr geglaubt, dass Israel eine Rolle spielt. Und so hat man es wegen dieser Ersatztheologie als allegorisch erklärt. Es ist allegorisch, das meint nicht buchstäblich. Es ist symbolisiert etwas, aber nicht, dass es konkret werden wird. Nicht, dass es eine Inkarnation geben soll. Und als Gläubigen wissen wir, dass das Wort Inkarnation ein ganz wichtiges Wort ist, weil das Wort ist Fleisch geworden. Jesus ist Mensch geworden. Das ist Inkarnation. Und Inkarnation war immer der Wille Gottes, dass das Himmlische und das Geschaffene in der Erde zusammenkommen und bilden eine Ganzheit. Und das ist noch immer sein Wille. Und das ist das, was geschehen wird, wenn die Braut sich vorbereitet hat für den Bräutigam und der Bräutigam kommt für seine Braut und wird herrschen über die ganze Erde mit seiner Braut. Es wird Inkarnation sein. Es wird zu einer Wirklichkeit werden. Die Welt, wie wir sie heute kennen, die bleibt nicht immer. Es kommt eine Zeit, wenn es ein Ende gibt zu diesem Zeitalter, das mit dem Fall Adams angefangen hat. Und wir kommen hinein in einen neuen Zeitalter, wenn der Messias wiederkommt. Und ich habe Freunde zum Beispiel in der katholischen Kirche oder einmal war ich in Ägypten unter den Kopten. Und ich habe ihnen, und die glauben nicht an die, buchstäblich an das Königreich inkarniert wird auf dieser Erde. Und dann habe ich sie immer die Frage gestellt, glaubt ihr, dass der Herr wiederkommt? Ja. Und warum kommt er wieder? Warum tut er seine Füße auf den Ölberg? Wenn diese ganze Erde jetzt vergeht und alles ist im Himmel. Und sie können keine Antwort geben. Und der Grund, dass Jesus wiederkommt, ist, er kommt als König, sein Königreich auf Erden wiederherzustellen, mit seiner Braut, die mit ihm regieren wird. Das ist das ganze Geheimnis der Braut. Sie ist eins mit ihm, sie wird ihm ähnlich. Es gibt eine Auferstehung von den Toten. Paulus redet über das im 1. Korintherbrief. Es ist etwas ganz, ganz Wichtiges und ganz Zentrales, dass wir diese Sicht haben. Sicher ist es wahr, dass wenn ein gläubiger Mensch stirbt, geht er zum Herrn. Das wissen wir. Aber das ist nicht das Allerletzte. Das Allerletzte ist, dass es noch die Auferstehung gibt auf dieser Erde und dass es das Königreich Gottes offenbar wird auf dieser Erde. Und das ist eine ganz wichtige Phase, vor dass das himmlische Jerusalem auf die neue Erde herabkommt. Weil das Königreich, das messianische Königreich, das Jesus proklamiert hat und demonstriert hat, als er das erste Mal gekommen ist, das ist das Ziel Gottes für diese Erde, von der Schöpfung an. Das ist sein Ziel für diese Erde, sein Königreich zu offenbaren auf dieser Erde und dass wir mit ihm regieren in seinem Königreich. Das ist das Herz Gottes und das wird noch geschehen. Und wir sind nicht so weit weg von dieser Zeit. Wir merken, die Zeit bewegt sich sehr, sehr, sehr schnell. Die Dunkelheit nimmt zu, aber Gott hat das letzte Wort. Er hat das letzte Wort und seine Braut wird vorbereitet. Manches Mal denke ich, vielleicht ist das mein natürliches Denken und ich sage, Herr, wie kann das sein? Es ist so kompliziert geworden und es gibt so viele Unterschiede unter den Gläubigen. Dieser glaubt das, der andere glaubt etwas anderes. Wie kann das sein? Und ich weiß nicht, wie es sein wird. Ich habe heute Abend etwas erzählt, das ich denke, wichtig ist, um das zu verstehen. Aber letztlich, das Geheimnis bleibt bei Gott. Er weiß genau, wie er das in Erfüllung bringen wird. Aber ich denke, es ist ganz wichtig für uns, dass wir spüren, dass wir in eine neue Zeit hineingekommen sind und dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir den Herrn nachfolgen in Treue und dass wir einen Geist der Unterscheidung bekommen, dass wir unterscheiden können zwischen das, was nicht von Gott ist und das, was von Gott kommt. Weil wir müssen verstehen, je mehr die Welt in eine besondere Richtung geht, je mehr wird man sagen, ja, es muss doch eine Weltreligion geben. Es kann nicht sein, dass nur die Christen bezeugen, dass sie die Wahrheit haben. Was sollen wir denken über die Buddhisten oder die Moslems oder was es nur gibt, die Shintoisten? Es muss doch vielleicht verschiedene Wege, aber alles führt zum selben Gott. Das ist nicht die biblische Wahrheit. Die biblische Wahrheit ist, dass der Gott Israels alleine ist der Erlöser. Er alleine ist der wahre Gott. Yeshua HaMashiach alleine ist der Erlöser, ist der König, ist der Bräutigam, ist die Wahrheit und der Weg zum ewigen Leben, die Auferstehung und das Leben. Das ist die biblische Wahrheit und wir müssen festhalten an dieser Wahrheit, kein Kompromiss machen, weil alles wird gegen diese Wahrheit mehr und mehr kommen. Das ist das, was der Herr uns heute sagen will, dass wir wach bleiben, erkennen die Zeit, in der wir leben und ihm nachfolgen, wohin er uns führt. Und er wird zum Ziel kommen, weil er Gott ist. Weil er Gott ist, kommt er zum Ziel. Und wir wissen es aus der Schrift, dass der Herr oft wartet, bis es ganz unmöglich aussieht. Das haben wir bei Abraham und Sarah gesehen. Sie war schon längst unfruchtbar. Und genau zu dieser Zeit sagt Gott, in einem Jahr wird Sarah einen Sohn gebären. Und wir haben andere Beispiele, die ähnlich sind. Wir haben das Beispiel von Lazarus, der schon Jesus gewartet hat. Und man hat nicht verstanden, warum ist er nicht früher gekommen? Er hätte beten können und Lazarus wäre gesund geworden. Aber er wartet bis zur Zeit, dass Lazarus stirbt und liegt schon im Grab 4 Tage, wo es alles aus ist. Und dann kommt er und sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und auch seine Schwestern konnten das nicht begreifen und geht zum Grab und sagt, nimmt den Stein weg und schaut auf den Himmel und sagt, Lazarus, komm heraus. Und er steht auf und kommt aus dem Grab. Eine unmögliche Situation, aber bei Gott ist es nicht unmöglich. Und ich denke, in unserem persönlichen Leben und auch in unserem gemeinsamen Leben erleben wir Ähnliches. Wir kommen manches Mal oder öfters in Situationen, die unmöglich aussehen. Und mit unserem Denken können wir uns nicht vorstellen, wie wird das sein? Wie kann Gott uns zum Ziel bringen? Es sieht unmöglich aus. Aber dann kommt der Herr und zeigt uns, genau zu dieser Zeit kommt er und zeigt uns, dass er ist der Gott, der Unmögliches tut. Und ich denke, dass diesen Aspekt ist auch ganz wichtig für uns in die Zeit, in der wir leben. Dass wir begreifen, bei ihm ist nichts unmöglich. Sein Wort hat uns die Verheißung gegeben. Das Wort Gottes bezeugt auf den Sieg, das Wort Gottes bezeugt auf das kommende Reich, das Wort Gottes bezeugt auf die Braut, die bereit ist. Und das, was im Wort Gottes steht, das wird geschehen. Wir müssen nur glauben und ihm nachfolgen und treu bleiben zu ihm und zueinander. Und so kommen wir zum Ziel, auch wenn alles noch viel dunkler werden wird. Und so denke ich, dass der Herr uns jetzt wirklich Hoffnung und Glaube schenken will und uns vorbereiten will für das, was schon angefangen hat, so dass wir durchkommen und dass wir ihm durch unser Leben, dass wir ihm bezeugen in eine ganz dunkle Welt, dass sie sehen, es gibt andere, die ganz anders sind und sie haben etwas, das wir nicht haben und auf diese Weise auch, dass viele zum Glauben kommen werden. So, wir müssen wirklich offen sein, unser Herz öffnen für ihn, erkennen die Zeit und beschließen, wir werden dich nachfolgen, wir werden treu an dir bleiben und du kommst zum Ziel mit uns und auch mit der ganzen Menschheit. Amen. Amen. Ich möchte einfach beten. Herr Yeshua HaMashiach, du bist der Herr, du bist unser König, du bist unser Erlöser, du bist der, der uns gesagt hat, dass du mit uns bleibst bis ans Ende. Du wirst uns niemals verlassen, weil du die Liebe bist, die Treue bist, aber du bist der Heilige Israels. Und ja, Herr, wir wollen solche sein, die dich krönen, wenn du wieder kommst. Dass wir auf deinen Haupt eine Ehrenkrone setzen. Und ich bete, Herr, für uns in Israel und auch deine unter den Nationen, dass wir dich nachfolgen, wo du uns führst und dass wir Vertrauen haben an dich, dass du der Treue bist. Und was du sagst und was du gesagt hast, das wirst du auch tun. Es kann nicht anders sein, weil du bist das Wort Gottes. Und das Wort Gottes ist ein schöpferisches Wort. Das Wort Gottes gibt Leben. Das Wort Gottes hat Kraft und das Wort Gottes ist Yeshua selbst. So, wir danken dir und ich bete, segne alle, die hier heute Abend gekommen sind und lass dein Wort tief in den Herzen wirken, in alle Herzen, in meinem Herz auch, Herr. Dass wir verstehen, wo wir heute stehen, aber dass wir auch deine Stimme hören und dass wir auch bereit sind, dein Wille zu tun, mit Freude und im Glauben, so dass du die Ehre am Ende bekommst. Es geht um dir, Herr. Es geht um dich, dass die Menschen erkennen, wer du bist, weil wir wissen zuletzt, wie es steht geschrieben, jedes Knie wird sich beugen vor dir, weil du der Herr bist. Und wir wollen dir die Ehre und unsere Liebe und unser ganzes Leben geben. Und das erbitten wir in deinem Namen, Yeshua HaMashiach. Amen.
Segen auf euch. Yivarechecha Adonai v'yishmerecha, Ya'er Adonai panav eilecha v'yichunecha, Yisa Adonai panav eilecha, Yasem lecha shalom, Shalom HaMashiach Yeshua.